Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Herzlich willkommen zu Laberlümmel, der Corpo-Talk. Mein Name ist Jan und ich bin euer Host. Heute haben wir wieder ein sehr interessantes Thema. Wir werden über den Roten Verband sprechen. Wieder mit Michael Hacker, fast schon Co-Host hier in diesem Podcast. Und zwar, wir werden in dieser Folge darüber sprechen, was ist der Rote Verband? Es ist eine Arbeits- und ein Freundschaftskartell von 7 deutschen Burschenschaften arministischer Prägung. Und wir haben da eine spannende Folge vorbereitet. Michael, du wolltest ja darüber sprechen und ich glaube, das ist auch sehr interessant, weil es ja auch eine der ältesten Kartelle ist innerhalb der burschenschaftlichen Bewegung.
Ja, der Rote Verband gehört zu den ältesten, wenn man vor allen Dingen seine Wurzeln aus den 1860er Jahren dazu nimmt und vor allen Dingen noch zu den Existenten, denn neben dem Süddeutschen Kartell, das heute auch noch existiert, ist der Rote Verband das älteste Kartell im burschenschaftlichen Bereich, das heute noch existent ist. Das Norddeutsche Kartell, was es auch mal gab von 1855, das ist in der Form, wie es damals gegründet worden ist, nicht mehr existent. Es gibt heute unter der Bezeichnung noch welche, aber das ist ein anderes Etikett.
Nochmal kurz zu dir als Hintergrund. Du bist alter Herr der Bonner Burschenschaft Alemannia und schon mehrfach hier Gast gewesen.
Ja, und mit dem Roten Verband, um das Thema, da kann ich eben insofern beitragen, weil ich auch 2 Jahre lang mal Kartellsprecher war für die aktiven Seite und auch dort damals recht wilde Zeiten mitgemacht habe, in den Zeiten des Auseinandersetzungen mit dem Dachverband, Zusammenhalt oder beziehungsweise weniger Zusammenhalt im Roten Verband. Insofern überblicke ich da auch bestimmte Zeiten auch aus persönlichem Erleben.
Wer gehört denn alles zum Roten Verband?
Heute besteht der Rote Verband aus 7 Burschenschaften an 7 verschiedenen Hochschulorten. Fangen wir mal an im Alter, wie wir das häufig machen. Das ist die jenaische Burschenschaft Arminia auf dem Burgkeller zu Jena. Also, die sind zurückgekehrt seit 1991 wieder vor Ort, leben in der Grünen Tanne, der berühmten Grünen Tanne, wo am 12. Juni 1815 die sogenannte Urburschenschaft gegründet wurde. Der nächst jüngere Bund sind die Burschenschaft der Bubenreuther in Erlangen 1817 gegründet. Dann die Flüger Halle zu Münster, also ursprünglich eben aus Halle stammend, aber nach dem Zweiten Weltkrieg jetzt in Münster heimisch. Dann kommen wir vom Alter her, Burschenschaft Alemannia zu Bonn 1844 gegründet. Dann die Burschenschaft Brunswiga in Göttingen 1848 gegründet. Die Burschenschaft Arminia Marburg 1860 gegründet. Und unser jüngster Bund ist die Burschenschaft Obotritia in Berlin 1886 gegründet.
Der Rote Verband ist ja 1890 gegründet worden.
Das ist sozusagen unser offizielles Gründungsdatum. Wie ich eingangs schon angesprochen habe, gehen die Wurzeln bis in die 1860er Jahre zurück. Also man kann es sogar noch weiter spinnen. Praktisch seit 1817 gab es schon enge Beziehungen zwischen Jena und Erlangen. Damals war Jena natürlich noch eine Burschenschaft und in Erlangen die Arminia damals, die aber praktisch der Vorläufer der Bubenreuther ist. Und das wird intensiviert in den 60er Jahren, also 1862 gründen genau die beiden das sogenannte Rote oder man nannte es auch das exklusive Kartell. Mhm. Die Burschenschaft Alemannia Bonn, also meine, kam dann zeitweise 1844 bis 1866 dazu, hat sich dann wieder getrennt, so die üblichen Querelen. Und parallel gab es einen sehr engen Verbund zwischen Brunswiga Göttingen und Arminia Marburg. Die haben das arministische Kartell gegründet, das von 1875 bis 1881 existent war. Sodass also die 5 Gründer des Roten Verbandes 1890 sich damals schon sehr, sehr nah standen, sage ich mal. Und gegründet ist der Rote Verband aber unter dem Namen Verband Alter Burschenschaften 1890. Das hat man auf dem Burschentag damals verabredet und hat dann 1897 den Namen in Roter Verband geändert. Und die Namensänderung war insofern nötig, weil es zwischendrin auch eben ein Verband alter Burschenschafter gab, also der Zusammenschluss der alten Herren, die in der deutschen Burschenschaft, beziehungsweise damals hieß es noch Allgemeiner Deputiertenkonvent, also ADC waren. Und um sich da vom Namen her zu unterscheiden, dass also keine Verwechslung aufkommt, hat man sich dann Roter Verband genannt. Und dieses Rot hat eben damit zu tun, dass die Mitglieder, vor allen Dingen die damaligen Fünfe, alle rote Mützen haben. Und insofern ist das dann der Namensgebung gewesen, davon zu unterscheiden ist, was es dann auch noch weiter gibt, eine sogenannte rote Richtung. Das waren andere Burschenschaften, die aber in Bezug auf Rot ähnlich dachten. Das ist halt die Unterscheidung zwischen roten und weißen Burschenschaften, die es immer gab. Die Weißen sind, ich sage immer ein bisschen chorähnlicher. Das heißt, sie legen Wert auf Etikette, auf gute Kleidung, gutes Benehmen, so, gilt auch für Rote. Aber so ein bisschen mehr hermachen, sage ich mal. Und die Roten waren immer ein bisschen mehr auf Augenhöhe, auch mit Nicht-Akademikern, eher lockere Kleidung. Also wir sind auch dadurch auf den Burschentagen in den 70er Jahren aufgefallen, dass der eine oder andere sogar in Jesus-Latschen kam und in abgeranzter Jeans. Also so weit würde ich das nie getrieben haben, aber das war dann durchaus auch ein Markenzeichen. Aber das Äußerliche eben nicht im Vordergrund stand, im Gegensatz zu Weißen.
Diese Episode von Lavalümmel, der Corpo-Talk, wird euch präsentiert von Kurve, die Maßschneider. Wenn es um klassische Herrengarderobe geht, ist Kurve euer erster Ansprechpartner. Sei es für Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung. Der Moment, wenn du den perfekten Sitz eines maßgeschneiderten Anzugs spürst, unvergleichlich. Genau dieses Gefühl bekommst du bei Kurve, dem Maßschneider deines Vertrauens. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München, von Düsseldorf bis Berlin, bietet Kurve Maßarbeit auf höchstem Niveau. Mit 4 verschiedenen Verarbeitungsstufen beim Anzug ist für jeden Geldbeutel etwas dabei, inklusive der Königsdisziplin der Kleidungskultur Vollmaßschneiderei. Und nicht zu vergessen, neben dem Angebot für Maßbekleidung findet ihr bei Kurve auch eine exklusive Auswahl an handgefertigten Schuhen von Marken wie Crockett & Jones oder Alden, hochwertiger Strickware, Gentleman Accessoires und Nischendüften. Dieses Jahr feierte Kurve sein 25-jähriges Jubiläum. Ein Vierteljahrhundert Hingabe an perfekten Stil unter dem Motto individuell, wertvoll, zeitlos mit Zeitgeist. Mach dir selbst einen Eindruck auf kurve.de. Den Link findest du in den Shownotes oder buche jetzt deinen Termin zur Beratung in einem der Ateliers von Kurve. Auch hierfür findest du den Link in den Shownotes. Plant bitte bei Beauftragung aber eine Lieferzeit von 4 bis 6 Wochen ein. Kurve, die Maßschneider. Tradition trifft auf Eleganz für einen Auftritt, der in Erinnerung bleibt. Und jetzt zurück zum Talk.
Das ist ja, also der Rote Verband hat ja von Anfang an auch eine besondere Anziehungskraft auf traditionsbewusste Verbindungsstudenten ja auch ausgeübt, beziehungsweise auf Burschenschafter. Aber gerade die Obotritia ist ja gerade erst 1886 gegründet worden. Die anderen sind ja schon ein bisschen älter gewesen. Wie kam das?
Die Anziehungskraft sicher. Man muss erstmal verstehen, was war der Antriebsgrund, den Roten Verband zu gründen. Also die Geschichte war ja so, dass die Burschenschaft im Prinzip seit der Demagogenverfolgung mehr oder weniger aufgeteilt war. Also erstmal in den 1820er Jahren ergibt sich die Aufteilung zwischen sogenannten Arminen und Germanen, was die burschenschaftliche Ausrichtung angeht. Die Arminen, zu denen wir uns eben als arministische Burschenschaft eben auch zählen, alle im Roten Verband, haben gesagt, die Sittlichkeit ist für uns wesentlich. Das hatte sogar bisweilen eben bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts noch die Auswirkung, dass es ein Keuschheitsprinzip gab. Kein Geschlechtsverkehr eben als Studierender. Dann, dass die politische Erziehung auf jeden Fall im Vordergrund steht, aber eben kein politischer Aktionismus. Also nicht wir als Burschenschaft sind eine politische Kampfgemeinschaft oder so. Und da waren die Germanen eben anders unterwegs. Die haben gesagt, die Burschenschaft, insbesondere eben die deutsche Burschenschaft im Sinne von alle Burschenschaften an allen Orten zusammen, wir sorgen dafür, dass die deutschen Verhältnisse sich in unserem Sinne verändern. Also demokratisches Deutschland gilt, ein einiges Deutschland. Und ich sage gegen meinen jungen Bundesbrüdern immer gegenüber, das würde ich immer festmachen daran, Der Frankfurter Wachensturm 1833 ist ein typisches germanistisches Produkt. Da hat man versucht, eben einen Staatsstreich, einen Umsturz zu machen. Und das war ganz klar germanistisch und die Arministen hätten mit sowas überhaupt nichts zu tun haben wollen.
Mhm.
So. Diese Trennung ist da, dann gibt es eben eine ganze Zeit lang überhaupt keine Zusammenschlüsse, also keine Burschentage, keine allgemeine deutsche Burschenschaft, wo die Burschenschaften an den verschiedenen Orten sich einmal im Jahr treffen, auszutauschen, Beschlüsse auch zu fassen. Und dann gibt es in den 70er Jahren Versuche, ja, mit dem Eisenacher Deputiertenkonvent und dann kommt eben der allgemeine Deputiertenkonvent 1881 zustande. Da sind die Mitglieder, die künftigen Mitglieder des Roten Verbandes auch alle vertreten, erstmalig, sonst waren immer nur Teile drin. Und das führt in den Gründerjahren des Kaiserreiches gibt es eine Tendenz dazu, immer mehr Studentenverbindungen zu gründen. Erstmal hängt das damit zusammen, dass die Studentenzahlen insgesamt deutlich ansteigend sind, also weit weg von den heutigen natürlich, aber für die damaligen Verhältnisse durchaus deutlich ansteigend. Dann gibt es immer mehr den Drang, dass studentische Vereine, die also nicht farbentragend waren, keine Satisfaktion gaben, also keine Kooperation im eigentlichen Sinne war, sich immer mehr kooperatisieren, also dahin drängen.
Das sieht man auch auf den Fotos. Das ist ja auch, glaube ich, kommen wir aus dem Hype heraus, dass ja gerade Politiker wie Bismarck und vor allem auch der Kaiser diese Verbindungszugehörigkeit hier auch hatten. Und dann war es ja auch so mit gesellschaftlichen Ansehen verbunden plötzlich, dass man in den Verbindungen war. Vorher war das ja eher meistens nachteilig, weil gewisse Schwierigkeiten ja bis 1848 auch bestanden durch die Demagogenverfolgung beziehungsweise...
Ja, also für die Burschenschaften auf jeden Fall. Die Korps hatten auch Zeiten, wo sie nicht gut gelitten waren, aber sie haben eher da durchgehalten, sage ich mal. Die burschenschaftliche Historie ist da sehr stark unterbrochen. Bis 1840 zumindest war das sehr schwierig, Burschenschafter zu sein, weil man es praktisch nur im Untergrund sein konnte. Aber ja, es ist richtig, dass Verbindungsdasein wird im Kaiserreich auch immer mehr zur gesellschaftlichen Notwendigkeit, wenn man eben entsprechende Positionen anstrebte. Ob jetzt, das weiß ich nicht, müsste Dr. Rohde könnte das wahrscheinlich besser an seinen Zahlen untermauern, ob jetzt der Anteil der damals ja nur männlichen Studenten in Kooperationen jetzt auch deutlich zunimmt, weiß ich nicht, aber allein durch den Anstieg der Studentenzahlen kommen natürlich auch mehr keilfähige sozusagen auf den Markt, werden mehr in Verbindungen aktiv. Die Vereine korporatisieren sich, das heißt also, kommen jetzt noch sozusagen zusätzliche Kooperationen hinzu. Mhm. Dann werden die Aktivitäten bisweilen so groß, dass man sagt, wir brauchen eine Tochterverbindung. Ja, es gibt vielfach, also vor allen Dingen in den 90er Jahren kommt das dann auf, vielfach, egal welche Verbindungsart das ist, ob man ein Pauk-Verhältnis braucht oder ob einfach die Aktivitas zu groß wird, es werden zusätzliche Verbindungen gegründet. So, und jetzt im burschenschaftlichen Bereich ist das so, die drängen alle in den ADC rein, also in das, was ab 1902 dann Deutsche Burschenschaft heißt. Und in der Deutschen Burschenschaft war es so, dass jeder Bund eine Stimme hatte, egal wie groß, egal wie alt, egal wie verdienstvoll die Burschenschaft war. Und das führte dazu, dass insbesondere, sage ich mal, Renommierburschenschaften oder aus Sicht der alten Burschenschaften noch gar nicht ausgereifte Burschenschaften in diesen ADC, in die Deutsche Burschenschaft reinkommen und man sozusagen seine arministischen Fälle auch schwimmen sieht. Und dann sagt man eben, damit wir überhaupt in diesem Verband noch was bewirken können, müssen wir uns zusammenschließen.
Mhm. So. Eine Interessensgemeinschaft auch bilden.
Das ist eine Interessensgemeinschaft, die letztlich dann auch sich kartellübergreifend noch auswirkt, indem man ab einem bestimmten Zeitpunkt eine sehr enge Zusammenarbeit mit dem süddeutschen Kartell, ähnlich alt oder noch älter formal als der Rote Verband, und dem grün-weiß-roten Kartell bildet. Sodass man sagt, die drei altehrwürdigen Kartelle versuchen, ihre Stimmen sozusagen zu bündeln und in ihrem Sinne den Dachverband trotzdem noch auf Spur zu halten. Das war die Überlegung.
Aber das ist ja immer noch ein sehr, sehr aktueller Gedanke. Wenn man zum Beispiel schaut, es gibt ja jetzt auch den Hambacher Konvent zum Beispiel, der sich ja gegründet hat. Jetzt gerade aus ehemaligen also jetzt gerade verbandsfreien Burschenschaften, wo ja auch wieder dieser Gedanke ist, sich neu zu organisieren. Weil wir haben die DB, wir haben die ADB, aber wir haben halt einen Riesenschwung an Burschenschaften, die verbandsfrei sind, wo man dann auch wieder anfängt, sich untereinander zu finden.
Ja, das, also in meiner Zeit gab es das auch so. Also Hambach war auch, es gab einen Hambacher Kreis mal, es war ein Marburger Interessengemeinschaft. Also es hat verschiedenste Zusammenschlüsse gegeben, die kartellübergreifend waren, um die DB in dem Sinne zu beeinflussen, wie wir das als liberale Burschenschaften wollten. Nicht? Mhm. Eben nicht das Überbetonen des Waffenstudentischen, nicht das, dieser Drang in die rechte Ecke, die politische Kampfgemeinschaft, ständig irgendwelche Anträge an den Deutschen, Deutsche Bundestag möge beschließen oder die DB möge bitte an der Zonengrenze immer die Durchsage machen und auf das geteilte Deutschland oder sowas hingehen. Das waren so komische Anträge, die damals auf der Tagesordnung standen. Das wollten wir alles nicht. Das Problem ist bei solchen Sachen, und da ist ein Kartell halt viel langlebiger, dass solche Interessengemeinschaften, wenn sie sehr lose sind, nicht lange halten, weil die Personen, die sie initiiert haben, auch nicht dazukommen. Und das ist eben beim Roten Verband anders gewesen. Man hat eine große Vorgeschichte, gemeinsame Vorgeschichte gehabt. Mhm. Man hat festgestellt, man ist wirklich sehr nah inhaltlich auch. Und hat sich dann eben auch sehr schnell von der Interessengemeinschaft eher als Freundschaftsverband oder Kartell verstanden. Wobei wir im Roten Verband bewusst sagen, wir sind roter Verband, nicht rotes Kartell, weil wir eben nicht nur diese Interessengemeinschaft sein wollen. Bei uns ist zum Beispiel die Anrede, lieber Verbandsbruder. Das tun wir auch losgelöst von unserer DB und sonstigen Dachverbandsmitgliedschaft. Und wir sind beim verbandsbrüderlichen Du, das ist in Kartellen natürlich auch durchaus üblich. Aber wie gesagt, eben wir bezeichnen uns mehr als Freundschaftsbund denn als Kartell.
Wie würdest du denn dann jetzt das arministische Gedankengut kurz zusammenfassen?
Also das, was ich schon mal gesagt habe, das ist im Prinzip, dass die Arministen sagen, nicht die Burschenschaft als Ganzes betätigt sich politisch, sondern sie will ihre Mitglieder, also die Aktiven im Wesentlichen, dazu befähigen, wenn sie alte Herren sind, wenn sie im Beruf stehen, sich politisch und gesellschaftlich zu engagieren. Also sie wollen das Rüstzeug mitnehmen und sie sollen die Motivation mitgeben. Und der germanistische Gedanke an der Stelle ist, wir wollen schon in unseren Studienzeiten entsprechend aktiv werden, politisch aktiv werden. Also deshalb sind all die Bünde, die heute noch in der DB sind, aus meiner Sicht alle germanistisch einzuordnen, sonst wären sie da nicht mehr. Also in der ADB ist das anders, da findet man sowohl Arministen als auch Germanisten, das ist so. Ja, und dann...
Würdest du denn sagen, dass man diese Einteilung von arministisch in germanistisch auch heute wirklich noch komplett durchführen kann? Weil ich muss sagen, auch mit der Auseinandersetzung hier mit dem Roten Verband in der Vorbereitung schaue ich mich, wo steht meine eigene Burschenschaft. Wir sind eine Burschenschaft von 1963. Wir haben so eine abgebrochene österreichische Tradition, wenn man das mal weit ausfasst. Die Frage halt, weil ich dir so zuhöre, weil wir haben ähnliche Elemente. Wir wollen halt natürlich... Wir sind irgendwie arministisch, wir sind aber auch irgendwo germanistisch irgendwo eingestellt und irgendwie so wollen wir auch ein bisschen im althergebrachten Sinne halt wie eine weiße Burschenschaft auch irgendwo sein, in Düsseldorf, so von der Art her. Was dein Tipp oder dein Rat für so Bünde wie bei mir? Wir sind ja nicht alleine, es gibt ja mehrere Burschenschaften, die nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden sind.
Also der Gründungszeitpunkt aus meiner Sicht hat keine Bedeutung. Also natürlich gibt es immer auch Bundesbrüder bei mir, die aufs Gründungsdatum gucken und sagen, ach, junger Bund oder so. Ne? Und ich sage an der Stelle, ist mir egal, wie alt oder wie traditionsreich dieser Bund ist. Die Frage ist, wie sind seine Mitglieder heute und was kriegen die auf die Beine gestellt? Mhm. Und da ist das Gründungsdatum fürchterlich irrelevant. Arministisch oder germanistisch, sicher wird es das in wenigsten Bünden in Reinkultur geben. Mhm. Ne? Also ich würde ja auch nicht davon reden, wenn einer sagt, naja gut, wir legen Wert darauf, dass jeder auf der Kneipe im schwarzen Anzug sitzt. Ah, weiße Burschenschaft. Nein, das muss nicht unbedingt so sein. Man kann auch sagen, wir legen das für uns so fest und dann ist es so. Und trotzdem bin ich keine weiße Burschenschaft deswegen. Wobei also rot-weiß dieser Gegensatz nicht identisch ist mit arministisch-germanistisch. Ne? Mhm. Also man kann also durchaus auch arministisch da sein und hat weiße Elemente da drin. Ne? Das ist in der Regel nicht so gewesen, aber es schließt sich aus meiner Sicht nicht komplett aus. Was Arministen auch ausgemacht hat, war insbesondere das, was in der Urburschenschaft auch Antrieb war, die Verhältnisse, der Umgang der Studenten untereinander zu verbessern. Mhm. Also die Urburschenschaft 1815 folgt ja einer Phase der alten Landsmannschaften und Kränzchen, die bisweilen dafür bekannt waren, dass sie also Penalismus betrieben haben, dass sie sich im Duell wohl Unwesen sehr wohl fühlten, also ständig geramscht haben, um irgendwelche Partien zu schlagen, renommiert haben, indem es dann eben auch mehr um Kleidung ging als um Inhalte. Und da hat die Urburschenschaft ja auch schon gesagt, das wollen wir im Prinzip nicht. Wir wollen die sittliche Position im Studentenleben erhöhen. Eben, dass es Schiedsgerichte gibt, bevor man aufeinander losgeht. Dass erst das Schiedsgericht sagt, jawohl, okay, die Sache, dieser Ehrenhandel ist wirklich nur mit einem Duell aus der Welt zu schaffen. Da gibt es nichts anderes. Im besseren Sinne eben, das Schiedsgericht entscheidet, dass der eine zum Beispiel seine Beleidigung zurücknehmen muss. Und dieses sittliche Miteinander umgehen, das war ein wesentlicher Punkt für arministische Burschenschaften an der Stelle auch. Sie sind natürlich dann so, weil sie das Christliche auch betont haben, von den Germanisten gern in die, so Betschwestern-Ecke, hätte ich bald gesagt, geschoben worden. Was insbesondere, wenn das in der Hochzeit des Pflichtschlagens sicher nicht so war, da haben die Roten deutlich mehr gefochten als die Weißen. Aber das war so meist der Vorwurf. Und dann mit der Extremposition, Keuschheitsprinzip, da war man bei der germanistischen Seite natürlich ganz, ganz, ganz im Abseits.
Ich meine, ein bisschen pauschal übertrieben, für Verbindungen, wo die Jungs jetzt gerade nicht Mädchen kennenlernen, können sie ja sagen, dass sie immer noch an diesem Prinzip festhalten, dann wirken sie prinzipientreu nach außen und können das andere Problem ein bisschen unter den Tisch fallen lassen.
Ja, also machen wir uns nichts vor. Das Keuschheitsprinzip hat bei den Alemannen, glaube ich, bis 1963 offiziell noch gewirkt. Und ich kenne auch Bundesbrüder, die deswegen auch den Bund verlassen mussten, teilweise dann wiederkamen. Und beim Bubenreuther ging es, glaube ich, bis 1967 oder 68, wo das dann also wirklich noch Auswirkungen hatte. Und wenn einer dagegen verstoßen hatte, galt natürlich das Selbstanzeigeprinzip. Der musste also dann zum Ehrengericht sagen, ich habe gegen das Keuschheitsprinzip verstoßen. Und dann war klar, dann durfte er gehen. Ne? Also das gab es nicht. Das ist was für heute überhaupt nicht mehr verständlich ist. Aber man kann das immer noch so interpretieren. Bei uns steht das auch in den Grundsätzen drin, mit einer ritterlichen Gesinnung. Also vernünftiges Verhalten gegenüber seinen Mitmenschen, sage ich immer. Also so wie der gebildete, gut erzogene Mitteleuropäer sich gegenüber seinen Mitmenschen verhält, so wollen wir uns auch miteinander umgehen. Das ist das aus meiner Sicht das, wie man das tagesaktuell als Sittlichkeitsprinzip interpretieren kann.
Das ist ja jetzt auch keine Idee, die aus der Luft gegriffen war. Wenn man sich ja überlegt, dass wir Burschenschaften ja praktisch aus den alten Landsmannschaften entstanden sind, die 1815 ihre Fahne gesenkt haben, die sind ja meistens aus den Kränzchen heraus entstanden. Und die Kränzchen wie die Orden haben sich ja gerade bewusst ja auch an den Mönchsgemeinschaften ja auch orientiert. Und wir haben ja sehr, sehr viele Elemente heute noch, ob wir uns als Bundesbruder bezeichnen oder Chorbruder oder was es da halt Unterschiedliches gibt. Wie den Konvent, der ja auch eins zu eins immer noch wörtlich übernommen wird von den Mönchen, ist ja gerade dieses Keuschheitsprinzip ja auch irgendwo auch eine Konsequenz, die ja auch wahrscheinlich irgendwo in seinen Prinzipien ausgelebt werden musste. Einfach so als, sagen wir mal, als mathematische Sicherheit oder beziehungsweise Wahrscheinlichkeit, dass das das Konzept ist. Ich glaube, das waren aber auch die arministischen, die einzigen, die das gemacht haben. Ne? Also
ja, aber wobei ist eine interessante Interpretation, dass das aus dem Mönchischen und den Orden kommt, weiß ich nicht.
Es ist ja auch Reinheit irgendwo. Es ist ja, auch
ja, aber ich habe das immer so gelernt, dass man gesagt hat, damals war das ja die gesellschaftliche Vorstellung, ich möchte eine Frau heiraten, ne, die vorher auch sozusagen keusch war. So. Jetzt kann ich nicht hingehen, wie wie das häufig auch im Kaiserreich noch passiert ist, massenweise, gab es ja ledige Mütter. So, und da waren die Studenten, also man kennt so Geschichten aus Göttingen oder sowas, nicht ganz schuldlos dran, ne? Weil wie das so schön in den, wir singen das zwar in den Liedern und da klingt das auch immer sehr nett, ne? Wirtin ihr Töchterlein, filia hospitalis, ne? Keine esse qualis.
Das sind Schicksale dahinter, das muss man sagen.
Das ist bisweilen eben so gewesen, dass die Herren zukünftigen Akademiker hingegangen sind und da überhaupt nicht drüber nachgedacht haben, ihren Spaß gehabt haben, aber die Probleme hatte das Mädel hinterher. Und dann diejenigen Burschenschafter, die das Keuschheitsprinzip gesagt haben, ja, aber das will ich eben nicht. Das wollen wir verhindern und da sind wir mit unseren Grundsätzen vor. Das fand ich grundsätzlich jetzt aus der Zeit verstanden, eine sehr honorige Einstellung zu sagen, nee, da haben wir haben eine Verantwortung hier diesen Mädels gegenüber, dass ihnen das eben nicht, zumindest nicht durch unsere Bundesbrüder, passiert.
Das ist interessant, dass du das erzählst. Der Lebensgefährte von meiner Oma, hatte ich ja schon mehrfach in den Sendungen erzählt, war ja Rolf Deuser, der ja Senatspräsident vom WJSC war. Und den habe ich halt auch gefragt, wie war das denn in den 50ern bei dir? Und der hatte mir damals halt auch erzählt, das Risiko, dass die Frau halt schwanger wird, war halt so groß, dass die sich, also in den 50ern das auch normal war, ob es jetzt ein Keuschheitsprinzip gab oder nicht, in den Punkten sich eigentlich zurückzuhalten, weil es halt einige Konsequenzen halt sich mit sich geführt hat, wenn die halt schwanger wurde. Vor allem das eigene Studium war dadurch gefährdet, die finanzielle Sicherheit war nicht gegeben, das war nach dem Krieg. Also da war ja auch noch Wiederaufbau, zwar Beginn des Wirtschaftswunders, aber das waren halt logische Konsequenzen. Und ich meine, wir haben ja dann ab 67, 68 ist die Pille gekommen und damit und die sexuelle Revolution, die damit einhergegangen ist, hat halt einen Paradigmenwechsel halt eingesetzt.
Ja, ja. Aber das Keuschheitsprinzip, also ich kann das von der Alemannia sagen, ist im Kaiserreich diskutiert worden. Auch da gab es schon Stimmen, ist das denn überhaupt zeitgemäß? Ist das denn sinnvoll, dass wir Bundesbrüder, die einmal da gefehlt haben, ne, also da musste ja gar keine Schwangerschaft rauskommen, ne, also so weit muss es ja gar nicht gehen, den Bund verlassen müssen? Das ist intensiv diskutiert worden 1919, als auch die Alemannia zeitweise eben eine Tochterburschenschaft in Münster war.
Da sprechen wir gleich noch drüber. Ja.
Das ist groß gewesen. Die Münsteraner waren vehement für die Beibehaltung des sogenannten Paragraph 3. Das ist halt Sittlichkeitsprinzip, damals eben verbunden mit dem Keuschheitsprinzip. Und in Bonn gab es welche, die Rheinländer waren da immer ein bisschen lockerer, ne? Die gesagt haben, nee, das ist nicht mehr zeitgemäß. Und das Gleiche gibt es dann auch nochmal nach dem Zweiten Weltkrieg und irgendwann in den 60er Jahren ist das Ding einfach nicht mehr zu halten. Aber selbst da gab es noch alte Herren, um Gottes Willen, da, wie könnt ihr das noch machen? Da geht ja sozusagen der Markenkern unserer Burschenschaft verloren, ne? Also da war für manche schon ein Untergang des Abendlandes angesagt.
Ja. Da habe ich aber direkt noch eine Frage, die mir in den Kopf geschossen ist. Das burschenschaftliche Milieu ist ja immer sehr stark kulturprotestantisch geprägt gewesen. Ja. Wie wirkt sich das gerade im arministischen Sinne aus?
Also die Arministen haben immer sehr stark die christliche Seite betont, wobei das nicht in dem Sinne war, dass Nichtchristen keine Mitglieder sein könnten. Wir haben an anderer Stelle auch schon mal davon gesprochen, die Alemannia hatte durchaus eine ganze Menge jüdische Bundesbrüder und das waren nicht alles Konvertierte.
Wie Franz Boas zum Beispiel, über den wir ja auch gesprochen
Franz
haben.
Franz Boas, genau, ist einer von denen, aber es gab noch andere. Also der erste Jude, der bei Alemannia aktiv war, war in 40er Jahren aktiv und 1872 sein Sohn als erster Altherrensohn war auch Jude. Und so geht das dann entsprechend weiter. Also man hat nie diese religiöse Trennung da gemacht, aber natürlich das, was wir auch immer christliches Abendland nennen und für unsere Kultur als sehr prägend empfinden, haben die Burschenschaften für ihre Idee auch dieses Christliche durchaus als prägend empfunden. Und das ist deutlich stärker bei arministischen Burschenschaften angelegt als das bei germanistischen. Man kann das bei uns zum Beispiel auch sehen. Wir haben Gott, Ehre, Freiheit, Vaterland als Wahlspruch. Mhm. Das gibt es bei den Bubenreutern, ist das identisch. Ich glaube, zwei anderen haben wir auch noch Gott drin. Also das ist bei einer Burschenschaft nicht sehr häufig, dass Gott im Wahlspruch drin steht. Und das zeigt eben auch
dieses... Konia Bonn hatte das doch auch, oder? Die hatten doch auch einen Vierklang statt einem Dreiklang.
Da bin ich jetzt etwas überfragt, aber es könnte natürlich daran liegen, dass wir Alemannen in Bonn mit Franconia die Mutterburschenschaft teilen. Das war die Friderizia und die hatte Gott, Ehre, Freiheit, Vaterland auch.
Genau, weil ich jetzt das, ich guck gerade mal nach. So bei den großen Podcastern, die haben ja meistens noch einen Assistenten, der nebenan sitzt und das nachschaut. Da sind wir hier noch nicht angekommen. Das ist sehr interessant, also auch mit diesen Werten und diesen Prinzipien. Ich glaube, das ist auch etwas in der heutigen Gegenwart, wenn man sich die jetzige aktiven Generation anschaut, sind die, glaube ich, wieder sehr empfänglich für diese traditionellen Werte. Also auch im Hin von Sittlichkeit, Glaube. Wenn man sich auch viel so Instagram-Profile anschaut von jungen Korporierten, gehen die ja gerade hin und haben auch einen sehr religiösen Bezug. Und ich glaube, dass vielleicht auch aministische Grundsätze wieder vermehrt, also viel mehr vielleicht als in den letzten 20, 30, 40 Jahren, wieder auf die junge Generation halt positiv sich halt auswirken. Also
mach sein, also ich muss ehrlich sagen an der Stelle, ich habe noch keine Glaubensgespräche mit meinen Aktiven an der Stelle geführt. Das, was wir aber machen, ist, dass wir zumindest bei den großen Stiftungsfesten alle 5 Jahre gehört immer ein Gottesdienst dazu, wobei wir den jetzt nicht mehr exklusiv als unseren Gottesdienst machen, sondern wir gehen in den Uni-Gottesdienst aber kündigen uns da als Gruppe an und nehmen da auch teil, egal ob, also ist evangelische Kirche dann, aber die Katholiken und die vielleicht nicht so Gläubigen kommen dann trotzdem mit. Also das gehört schon bei uns dazu.
Okay, ich habe jetzt nachgeguckt, also Ehre, Freiheit, Vaterland ist das der Wahlspruch der Franconia.
Ja, der typische burschenschaftliche Wahlspruch.
Ja. Wie bei uns auch. Es ist ja auch so gewesen, der Verband lief ja nicht ganz reibungslos, sondern es gab ja auch einige Streitigkeiten, Austritte. Was hat es mit der Auflösung 1910 mit sich zu tun?
Ja, das ist, wie das so häufig geht. Es sind Banalitäten, ne, die dazu führen. In diesem Fall war es so, dass der bei einem Kommerz beim Deutschlandlied der Burgkeller nicht die Mützen abgenommen hat. Und die Pflüger, die 1906 dazugekommen waren als 6. Burschenschaft, haben das moniert. Darüber ist man in Streit geraten. Der Burgkeller ist ausgetreten, die Pflüger waren beleidigt. Alemannia und Borussia fühlten sich dem Burgkeller deutlich näher, sind auch ausgetreten und dann blieben letztlich noch Brunswiga und Marburger Minen zurück und die haben gesagt, naja, wir zwei alleine, das bringt es dann auch nicht mehr. Das hat sich dann relativ schnell gelegt, also 1911 ist man dann schon mehr oder weniger zusammen und 1914, kurz vor Kriegsbeginn, ist der Rote Verband im Prinzip wieder vereint. Nur die Marburger Minen sind nicht dabei, die kommen erst 1951 dann wieder zu. Das hatte dann andere Gründe. Aber das ist häufig so. Also auch vorher schon gibt es ein Rein und Raus. Also wie gesagt, die 5 gründen sich, dann kommen die Pflüger dazu, dann geht man auseinander, dann sind die Marburger Minen nicht dabei. Wir haben auch Zeiten gehabt, jetzt in der neueren Zeit, wo der Burgkeller, weil die Aktiven überhaupt nicht so im Roten Verband anfangen konnten, gesagt haben, nee, also wir kommen einfach nicht mehr zu den Veranstaltungen, weil man sich einfach in den aktiven Generationen nicht so mag. Aber das ist eben das, was den Roten Verband ausmacht, eben auch dieser Freundschaftsverbund, der eben so lange gewachsen ist und über alle aktiven Generationen rübergeht, selbst wenn jetzt eine aktuelle Aktivitas eben mit dem Roten Verband und ihren Verbandsbrüdern fremdelt, die alten Herren halten den Laden immer noch zusammen. Das heißt, es fliegt nicht auseinander, wie das früher so war.
Gut, ich meine, das haben wir Burschenschaften ja gerade als Tendenz, dass sich das bei uns ins Spektrum hinaus kristallisiert. Mit den verschiedenen Strömungen. Wenn man sich ja die burschenschaftliche Geschichte anschaut, von 1815 bis 1818 hat es unter der Allgemeinen oder teilweise bis 1820, auch in unserer Folge, die wir ja auch zur Bonner Allgemeinen ja schon aufgenommen haben, hat es ja funktioniert und danach gibt es ja eigentlich praktisch schon die Zersplitterung geht ja los, beziehungsweise die Hauptströmungen entstehen, ne? Germanistisch, arministisch, das weiße Prinzip.
Rote Prinzip, klar, genau, sicher anderen.
Ja, es geht ja, dann klar. Immer weiter auseinander.
Ja, genau.
Und heute haben wir das ja auch nicht anders. Ich meine, wir haben ja gerade diese Abspaltung, wobei ich würde eher sagen, dass das Spektrum von sehr liberal bis zu extrem konservativ reaktionär, sagen wir mal, im Spektrum ist. Man sieht es ja auch gerade, glaube ich, an dieser Defragmentierungsgeschichte zwischen, sagen wir mal, dem Loslösen aus der deutschen Burschenschaft, wo das Süddeutsche Kartell sich irgendwann komplett erstmal so verabschiedet hat, relativ früh vor den anderen.
1972 bis auf Teutonia, Jena. Ja.
Genau. Und dann halt die NDB, also die neue DB, die sich gegründet hat, da kommen wir ja gleich auch noch ein bisschen drauf zu sprechen. Und dann halt der Loslösung der Bünde, die dann die ADB halt dann gegründet haben, 2014 bis 16 ungefähr der Prozess. Das haben wir ja immer wieder. Ne? Also
Ja, das ist ja im Prinzip, das ist so ein Treppenwitz der Weltgeschichte, sage ich immer. Die Burschenschaft, die angetreten ist, sämtliche Studenten in einer Organisation zu versammeln und gegenüber der Universität und auch staatlichen Gremien mit einer Stimme zu sprechen, hat eben nie funktioniert, weil diese Größenordnung ist eben eine Studentenschaft, wo man sich heute natürlich insbesondere bei einer Studentenschaft von in Bonn 35.000 Studenten sich auch nicht vorstellen könnte, wie die in eine Vollversammlung gehen und miteinander die Dinge besprechen, die zu besprechen sind.
Das sind andere Zeiten gewesen, wie wir das ja in unserer Sendung hier haben,
genau,
wo jeder jeden kannte früher an der Uni, weil die klein waren.
Ja, klar. Und selbst in Verbindung gab es das ja auch, dass Verbindung bisweilen Größenordnung, also die Aktivitatis, Größenordnung angenommen haben, wo die gesagt haben, wir sind zu groß. Also Arminia Marburg, die ja sowieso ein Schloss schon als Verbindungshaus haben, haben in den 20er Jahren zwei Aktivitates mit zwei Häusern mehr oder weniger gehabt, weil die so groß waren. Ob das dann immer noch sinnvoll für einen Bund ist, ist eine andere Frage. Aber nee, das hat halt nicht funktioniert. So, beim Roten Verband ist es dann insofern ein bisschen einfacher. Erstens, weil wir eben auf einer jetzt 135-jährigen gemeinsamen Geschichte aufbauen können. Der eine oder andere, wie gesagt, zeitweise nicht dabei. Wir alle arministischer Richtung sind, wir alle rote Burschenschaften sind und das, was dann noch bleibt als Trennendes, das sind eben, dass wir zwei Burschenschaften haben, die pflichtschlagend sind und der Rest ist fakultativ schlagend, dass wir sechs Burschenschaften haben, die heute verbandsfrei sind und eine ist in der ADB, was aber aus meiner Sicht nicht so eine große Rolle spielt und dann die typischen Probleme, die es immer untereinander gibt, dass der eine den anderen nicht mag oder irgendwelche Streitigkeiten sind. Das ist da, aber bei uns eben deutlich niedriges Konfliktpotenzial, als wenn man das auf der Gesamtbreite der Burschenschaften betrachtet.
Ja, das ist aber auch irgendwo schade, weil ich wünschte mir halt oft, dass man da grenzüberschreitender miteinander als Burschenschaften halt zusammenarbeiten würde. Ich glaube, da wären wir einfach stärker und da würde einfach auch viel mehr Positiveres bei rumkommen.
Ja, wobei ich an sich damals in den Vorfeld der ADB-Gründung waren wir auch so peripher dran beteiligt, gab mal so Bonner März-Gespräche 2013, glaube ich, an sich wirklich mir die Frage gestellt habe, ob ein Dachverband so festgefügt, organisiert, eingetragener Verein mit Ämtern, mit Gremien und so weiter heute noch wirklich das richtige Format ist oder ob man nicht eher sagt, lass uns doch eine burschenschaftliche Plattform definieren und da kann sich dann jeder beteiligen. Dann kann man beispielsweise sagen, wir sehen das Thema Freiheit der Wissenschaft ist gefährdet, wir wollen mal ein Symposium zu dem Thema machen oder mal eine kritische Bilanz, Bologna-Prozess, also Bachelor-Master-Studiengang oder wo ist die Universität in 20, 25 Jahren, wie sieht das Studium da aus, muss man da vielleicht noch was ändern? Solche Sachen, wo man wirklich also auch die Allgemeinheit mit erreichen kann und sagen, halt, die sind ja wirklich inhaltlich tätig, die sitzen ja nicht nur auf ihren Häusern rum und betrinken sich und schlagen ab und zu auch mal Mensuren oder so, sondern die beschäftigen sich ja wirklich mit einer ureigensten studentischen Angelegenheit, nämlich was wird an den Hochschulen, an den Universitäten geboten und wo sollte die Reise hingehen.
Verbindungen stehen heute vor einer neuen Herausforderung. Nachwuchs, Außenwirkung, Identität. All das entscheidet sich längst auch online. Wer sich digital nicht zeigt, wird übersehen. Doch wie präsentiert man Tradition so, dass sie modern wirkt, ohne sich zu verbiegen? Corpo Content Lab gibt genau darauf die Antwort. Mit unseren Workshops, Social Media Keilen und der Content Creation Meisterklasse lernt ihr, eure Verbindung strategisch, authentisch und attraktiv zu zeigen. Für mehr Sichtbarkeit, neue Mitglieder und das gute Gefühl zu wissen, was man tut. Ein moderner und professioneller Auftritt schafft Vertrauen, nach innen wie nach außen und zeigt, dass eure Verbindung nicht in der Vergangenheit stehen bleibt, sondern Zukunft gestaltet. Wir vom Corpo Content Lab erstellen euch genau diesen Auftritt. Mit einer zeitgemäßen und zielgruppenorientierten Webseite, offiziellen E-Mail-Adressen, stilvollen Semesterprogrammen, Couleurkarten, Imagefilmen und viel mehr, damit jeder erkennt, eure Verbindung lebt und hat Zukunft. Vereinbart jetzt euren Demo-Call. Alle Infos findet ihr in den Shownotes.
Absolut wichtig. Das ist, ich glaube, etwas, was viele Verbindungen momentan haben, die haben so eine Orientierungslosigkeit. Es gibt keine Mission. Und gerade solche Werte, wie ihr die ja im Roten Verband ja auch vertritt, bieten ja dann auch Leitplanken zur Orientierung, genau so etwas zu finden und halt auch eine sinnvolle Tätigkeit zu schaffen, wo man halt als Bund für den jungen Aktiven auch einen Mehrwert halt bietet, anstatt dass es halt ein Studentenwohnheim mit Trinksportkultur halt wird, die andere Wohnheime besuchen, so in dem Sinne, sondern dass es da halt auch einen höheren und weiteren Sinn und Zweck halt auch dahinter gibt. Also dass man auch sagt, so, wir sind Burschenschafter, weil wir das sein wollen und unseren zeitgemäßen oder beziehungsweise jetzt zur Zeit passenden Auftritt oder Auftrag auch haben.
Ja, ich sage meinen Aktiven auch immer, jede aktiven Generation, also ich sag mal alle 5 Jahre oder was sollte man das machen, sollte für sich den Wahlspruch und die Prinzipien einfach mal aus ihrer Generationssicht neu definieren. Ich glaube, dass diese Werte, also das, was im Wahlspruch bei uns drinsteht, Gott, Ehre, Freiheit, Vaterland und die Prinzipien Wissenschaftlichkeit, Sittlichkeit und Vaterlandsliebe zeitlos sind, aber jede Zeit sie neu definieren muss. Was heißt das für mich? Also wie drücke ich das mit meinen Worten aus und was heißt das für mich in meinem aktiven Leben, für uns in der Burschenschaft und für mich als Privatperson auch so. Und wenn man diesen Denkprozess immer mal wieder anregt, dann leidet man, glaube ich, auch nicht dann darunter, dass man irgendwann die eigene Motivation oder ja irgendwo den Kompass verliert.
Ja. Lass uns doch noch mal ein bisschen etwas über die Geschichte des Roten Verbandes sprechen. Und zwar, wie beeinflusste die Besatzungszeit vor allem nach 1919, nach dem Unterzeichnen des Versailler Vertrags, den Verband, etwa mit der Gründung der Münsteraner Tochterburschenschaft, die du ja eben schon mal angesprochen hattest?
Ja, also der Rote Verband hat natürlich insgesamt Anteil genommen. Das Versailler Vertrag wurde allgemein im burschenschaftlichen Reich, aber auch in der geleiteten Gesellschaft als Diktatfrieden empfunden.
Ich glaube, bis heute noch, oder?
Das wird ja bei den meisten bis heute so sein. Den es irgendwo zu ändern gab. Also ne, alles richtete sich auf eine Revision aus. Für Bonn war es insofern noch ein besonderer Punkt, dass wir eben halt im besetzten Rheinland waren. Mhm. Nicht nur entmilitarisierte Zone, sondern eben besetzt. Bonn ist erst im Januar 26 von den Franzosen geräumt worden. Die erste Besatzungsmacht 1918. Dezember waren die Engländer und Kanadier. Das hat für Alemannia dann auch die Auswirkung, dass das Schänzchen, unser Verbindungshaus, als englisches Offizierscasino diente, also auch gar nicht der Aktivitas zur Verfügung stand. Zweitens war verboten, Farben zu tragen und drittens war verboten, Mensuren zu schlagen, zumindest im Bereich der Besatzungsmacht. Die Franzosen haben das ein bisschen gelockert, also Farbentragen war dann kein Problem mehr. Diese Mensuren mussten immer noch rechtsrheinisch ausgetragen werden. So, und dann kam noch hinzu, dass wer in diese entmilitarisierte Zone bzw. in die Besatzungszone einreisen wollte als deutscher Reichsangehöriger, der brauchte gute Gründe. Das heißt also, es war gar nicht sichergestellt, dass jemand, der außerhalb dieses Bereiches lebte, aber in Bonn studieren wollte, vielleicht schon vorgekeilt war für Alemannia, weil er Altherrensohn oder sonst wie bekannter war, war gar nicht klar, ob er da überhaupt studieren durfte. Insbesondere Kriegsteilnehmer und vor allen Dingen, wenn sie Reserveoffiziere oder Offiziere im Krieg gewesen waren, denen war das verboten. Mhm. Und da haben die Bonner Alemannen und die alten Herren sich gesagt, naja gut, wir haben nicht nur aus dem Rheinland viele, sondern wir haben vor allen Dingen aus Westfalen viele. Und dann müssen wir eben halt außerhalb einen neuen Stützpunkt suchen und man hat den in Münster gefunden, weil Münster halt waffenstudentisch, sage ich mal, unterrepräsentiert war. Münster galt als schwarz, also sehr katholisch.
Ist heute noch so
und die Waffenstudenten...
5 oder 6 CVs alleine, ne? Also und dann noch die KVs.
Ja gut, so viel haben wir in Bonn auch, aber die waffenstudentischen sind vor allen Dingen wenig da, ne? Also es gibt nicht viele Korps, nicht viele Landsmannschaften, Burschenschaften, ist heute noch in Münster wenig, aber damals nach dem Ersten Weltkrieg war es wenig. Mhm. So, und dann hat man gesagt, okay, dann holen wir praktisch die Aktivitas mehr oder weniger komplett nach Münster. Das hat man gemacht. Dann ist man, das war Anfang 19, dann hat man gesagt, okay, wir bezeichnen das mal als Filiale, aber dann kam irgendwo der Punkt, naja, in Bonn hat sich's wieder gelegt. Die Studienbedingungen, die Aufenthaltsbedingungen haben sich verbessert. Es ist wieder möglich, aktiven Leben in Bonn zu machen. Die Engländer waren natürlich vom Schänzchen auch runter. Farbentragen war wieder erlaubt und Mensuren, wie gesagt, rechtsrheinisch auch möglich. Und dann hat man gesagt, okay, aber Münster ist jetzt so etabliert, dass wir diesen Standort an sich nicht aufgeben wollen. Und dann gab es natürlich auch Aktive, die gesagt haben, ich habe mich hier etabliert, ich will hier meinen Studiengang zu Ende machen, ich gehe jetzt nicht nach Bonn zurück. Mhm. Und dann hat man gesagt, okay, dann gehen die nach Bonn zurück wollen, die gehen nach Bonn zurück, aber die in Münster bleiben, bleiben in Münster. Wir gründen Alemannia Münster. Und Alemannia Münster ist dann letztlich zum 75. Stiftungsfest von Alemannia Bonn, das in Münster gefeiert wurde, gegründet worden. Mhm. Und ist bis 1935 existent worden, gewesen. Die haben im Ende 1935 schon dicht gemacht, haben komplett das Mobiliar versteigert und das Haus aufgelöst. Insofern, da gab es nur noch den Altherrenverein. So, und Alemannia Münster ist, und das ist jetzt überraschend oder vielleicht auch wieder typisch für die RV-Geschichte, nicht jetzt sofort in den Roten Verband aufgenommen worden, sondern erst in die DB. Sie sind also 1919 als Jungbund schon in die DB aufgenommen worden, aber erst 1921 in den Roten Verband. Was so ein bisschen darstellt, dass der Rote Verband gegenüber neuen Mitgliedern immer sehr zurückhaltend war. Also Klaus Schopp würde ich jetzt nicht sagen, aber man guckt sich die Kandidaten eben doch erst länger an. Alemannia Münster hat auch eine ganz eigene Tradition entwickelt, ist aber letztlich dann nur eine Interimserscheinung gewesen bis 1935 und nach dem Krieg sind die hat man nicht fusioniert formal mit Alemannia Bonn, sondern man hat den alten Herrn von Alemannia Münster die Möglichkeit geboten, im Einzeleintritt in die Alemannia Bonn aufgenommen zu werden. Und offiziell heißt unser Altherrenverein noch immer Altherrenvereinigung der Burschenschaften Alemannia zu Bonn und ehemals Münster. Also insofern haben wir das in der Tradition noch drin. Für die anderen hatte das jetzt keine großen Auswirkungen. Also sie haben jetzt nicht irgendwelche Keilgebiete oder sowas verloren oder mussten ihr Verbindungsleben durch Besatzung oder sowas einschränken. Insofern war da die Auswirkung auf den Roten Verband nur die, dass man jetzt eben ein neues Mitglied hatte. Das sechste.
Wie war es denn allgemein in Zeiten von Gleichschaltung und politischem Druck durch das NS-Regime, ein inneres Zusammengehörigkeitsgefühl zu bewahren innerhalb des Roten Verbandes? Weil du hast ja jetzt gerade ein Beispiel sehr stark ja auch auf deinen Bund und die Tochterverbindung ja ausgeführt. Wie war es denn im Restverband?
Ja, also die Position zum Nationalsozialismus hat natürlich auch zu Differenzen geführt. Das geht in meinem Bund so weit, dass zum Beispiel, damals gab es ja die Institution des Bundesleiters, um praktisch das Führerprinzip in den Burschenschaften einzuführen. Und die Bundesleiter in Bonn und Münster konnten sich offensichtlich auch nicht sehr gut leiden, sodass man sich wirklich getrennt hat. Wir hatten eine gemeinsame Mitgliederzeitung, die Alemannenzeitung gab es für Münster und Bonn. Und 1934 trennt man sich, offizieller Beschluss, wir wollen miteinander nichts mehr zu tun haben und jeder macht auch seine Zeitung dann. Das hat für den Roten Verband auch Auswirkungen, wobei das jetzt nicht nur auf die beiden Alemannias dann beschränkt war, sondern eben auch auf die anderen, dass die Position zum NS-Studentenbund und zum Nationalsozialismus unterschiedlich war. Da kommt dann das Thema Arierparagraf, das ja beim Allgemeinen Deutschen Waffenring, also für alle waffenstudentischen Verbindungen mal festgelegt worden war, per Ordre de Mufti, das dann über die Dachverbände eben auch auf die Einzelburschenschaft überleitet wurde. Und Alemannia Bonn, Bum Ozia Erlang, also wir zwei aus dem Roten Verband und Franconia Bonn, wir haben das nicht durchgeführt und sind deshalb aus dem Dachverband ausgeschieden. Das hat natürlich auch im Roten Verband zu Diskussionen geführt. So unter Motto, nee, dann könnt ihr nicht mehr im Roten Verband sein oder nee, das ist nicht akzeptabel für uns. Und der Rote Verband war federführend für so eine Art Oppositionsgruppe, das war jetzt nicht generell gegen Nationalsozialismus, aber gegen so, wie die DB-Führung den Laden handhabte. Da gab es die Bestrebung, einen Einheitsbund zu machen, also bundesbrüderliches Du unter allen DB-Angehörigen, Einheitsmütze, die jeder tragen sollte, Einheitsband, was jeder tragen wollte, weil man eben gegenüber dem Nationalsozialismus so als geschlossener Verband und mächtige Studentenkooperationszusammenschluss auftreten wollte. Und da war der Rote Verband immer sehr, sehr, die Arministen eben auch sehr allergisch, weil die Betonung, der Einzelbund ist der wesentliche Nukleus. Mhm. Und Souveränitätsrechte nach oben treten mir nicht ein. Jeder Bund darf selbst wählen, welche Mitglieder er hat, seine Prinzipien selbst wählen, er bestimmt sein eigenes Schicksal und wir lassen uns das von oben nicht bestimmen. Und da gründet sich aus dem Roten Verband heraus eine sogenannte lose Arbeitsgemeinschaft, von über den Roten Verband hinausgehend, von Burschenschaften, die eben mit dieser Politik überhaupt nicht einverstanden sind. Das geht dann so weit, dass die dann auch einen Alternativverband gründen, auch ein ADB, aber allgemein alte Burschenschaft, DAB abgekürzt, die alte Burschenschaft, die auch bis 1935 dann existent ist und die sehr RV geprägt ist. Und man stimmt sich natürlich untereinander ab. In der Thema ARIA-Paragraphen haben die Bundesleiter sich miteinander abgestimmt und so weiter, auf einem sehr, sehr freundschaftlichen Niveau.
Wie gelang es denn dem Roten Verband nach dem Krieg halt, die Identität und die Struktur wieder aufzubauen? Weil ich habe mir ja auch die Liste angeschaut. Wir haben ja einmal Teutonia Jena, die wird ja auch so nach dem Krieg nicht mehr ihren aktiven oder beziehungsweise...
Das Süddeutsche Kartell. Teutonia Jena. Burgkeller ist. Arminia auf dem Burgkeller ist.
Ich hatte gerade die falsche Liste.
Ja. Aber die hatten die jenaischen Burschenschaften hatten alle das Problem, das ist richtig. Der Burgkeller, Arminia ging nach Mainz, Teutonia ging nach Berlin und Germania ging nach Göttingen. Also die sind insofern erst nach der Wiedervereinigung dann wieder an ihren alten Hochschulort zurückgekommen, ja.
Genau, ich meine, genau, die Burschenschaft Arminia auf dem Burgkeller Jena, dann die Obotritia Berlin, war die im Westteil?
Oder? Die war im Westteil, okay. die ist in Schlachtensee, oder Nikolaus. Ist das, die waren davon jetzt vom Haus her und vom Standort nicht betroffen, aber sie waren natürlich stark dadurch betroffen, dass sie immer viel aus östlicheren Gebieten hatten. Die waren ursprünglich eine Veterinärverbindung und hatten viel aus den sogenannten ostelbischen Gebieten an Keilpotenzial und auch viele Bundesbrüder, alte Herren, die dann letztlich auf dem Gebiet der ehemaligen DDR dann wohnten. Mhm. Und damit waren sie wie West-Berlin allgemein eben auf einer Insel und ein bisschen abgeschnitten. Die Flüger hatten das Thema, dass sie eben aus Halle kamen und in Halle auch nicht wieder aufmachen konnten. Die sind dann nach Münster gegangen, sozusagen als Nachfolger von Alemannia Münster, war ja ein Platz frei geworden. Das hat insofern schon eine Rolle gespielt. Aber die Altherren, der RV ist sozusagen nicht aufgelöst worden, also wie die Aktivitatis, die ja 35 oder 36 dann zugemacht haben. Sondern er ist erhalten geblieben. Auch in der Kameradschaftszeit gab es diesen Zusammenhang noch. Ich weiß von Bundesbrüdern, die in der Kameradschaftszeit Alemannen oder Kameradschaft Bismarck-Mitglieder geworden sind, dann als Bonn am Anfang des Wintersemesters 39 die Universität zugemacht hat, weil der Westfeldzug drohte. Die sind nach Jena gegangen und haben dort beim Burgkeller das Kameradschaftsleben der Kameradschaft Lützow mitgemacht und waren begeistert, wie ja, burschenschaftlich das ganze Alltagsleben war, was in Bonn überhaupt nicht der Fall war. Also diese Bande waren immer da und die alten Herren hatten ihre Beziehungen auch, sodass nach dem Zweiten Weltkrieg, nachdem man so die eigenen Adressen wieder gesammelt hatte, die Bundesbrüder waren ja überall verstreut, ausgebombt, Kriegsgefangenschaft, gestorben, umgekommen. Als die Adressen zusammen waren, hat man relativ schnell auch die Fühler zueinander ausgestreckt und war in der Lage, Mitte 1948 in Herford schon ein erstes RV-Treffen sozusagen zu machen, aber auf Altherrenebene. Und damit war dann auch wieder die Basis gefunden, als die ja, Neugründungen, meist unter Tarnnamen ja auch, da weil die Universitätsbehörden und die Alliierten ja sowas genehmigen mussten, solche Zusammenschlüsse, dass die Aktivitatis, die dann wieder entstanden, automatisch ja Teil des Roten Verbandes waren. Das war also überhaupt nicht in Frage. Das dauerte dann halt noch bis 51, bis die Marburger Minen dann wieder dazu kamen und dann bis 1958, dass man Obotritia aufgenommen hatte, die letztlich aber schon seit 1924 in einem engen Freundschafts- und Arbeitsverhältnis mit dem Roten Verband war und immer wieder vertröstet worden war, ja, irgendwann werdet ihr aufgenommen. Und da gibt es auch so eine Sequenz, dass irgendjemand, die haben in Berlin zusammengesessen und haben gesagt, naja, ihr gehört ja immer schon dazu, komm, wir nehmen euch offiziell auf. Aber hinterher hat man dann gesagt, naja, das war ja keine offizielle Aufnahme. Wir holen das dann 1958 mal nach. Und die Obotriten waren dann, das kenne ich noch aus meiner Zeit, bin ja 86 aktiv geworden, in den 80er Jahren immer, auch in den 70er Jahren schon, das Quartier, wenn die Deutsche Burschenschaft in Berlin Veranstaltungen machte. Ne, das war immer für uns sehr bequem, bei den Obotriten da zu sein. Und da die immer ein bisschen etwas schwächer in der Phase waren, freuten die sich auch immer, wenn der Rote Verband mal kam und mal zeigte, wie burschenschaftliches Leben geht, mal eine ordentliche Kneipe aufzog. Die Bundesbrüder alle in den 70er Jahren immer berichteten, dass sie erst an der Tankstelle ihren Kasten Bier kaufen mussten, weil die Bierversorgung auf dem Haus nicht sichergestellt war.
Wie sieht es denn dann aus in der Folgezeit? Weil wir haben ja 1972 in der DB den historischen Kompromiss gehabt. Mit der
71, Aufnahme, ja, 71, ja.
Genau.
Ja.
Die Aufnahme mit den Österreichern und der Umstellung von pflichtschlagend auf fakultativ schlagend auf Verbandsebene der Deutschen Burschenschaft. Wie war da die Rezeption im Roten Verband?
Naja, wir waren ja sozusagen Teil des Problems. Also der Rote Verband war erstens immer vehement gegen die Aufnahme der Österreicher. Das müssen wir sagen. Wir bei uns sind zwei alte Herren damals ausgetreten, weil die das anders sahen. Und zwar nicht deshalb, weil man was gegen Österreicher oder eine Erweiterung der DB hatte, sondern schlicht und einfach aus der Erfahrung der 20er Jahre. In 1919 hatte die DB entschieden, dass sie mit der Burschenschaft der Ostmark sozusagen fusionierte. Und diese Burschenschaften kamen raus. Und wenn man sich die Geschichte anguckt, das ist nicht nur auf diese zurückzuführen, aber dieser völkische Drang, der Antisemitismus ist ganz klar durch die österreichischen Burschen befeuert worden. Und diese Gefahr sah man, weil man sagte, die österreichischen Burschenschaften sind in einer anderen ganzen Situation und die haben ein ganz anderes Mindset, würde man heute sagen. Und das kann nur schädlich werden. Und die anderen, die Befürworter, die haben ja dann die burschenschaftliche Gemeinschaft gegründet in den 60er Jahren. Die haben gesagt, naja, wir haben die Burschenschaft immer großdeutsch gedacht, also nicht im Sinne von Großdeutsches Reich zu Adolfs Zeiten, sondern großdeutsch im Sinne von Gegenstück zu Kleindeutsch, also preußische Lösung der Einigung Deutschlands.
Ja, die 1866er Geschichte.
Ja, 1848 ist ja schon die Diskussion im Frankfurter Paulskirchenparlament. Mhm. Wird es eine kleindeutsche Lösung oder wird es eine großdeutsche Lösung? Und die Praktiker haben dann eben festgestellt, es kann nur eine kleindeutsche werden, weil sonst das Habsburger Reich aufgelöst werden müsste und das wollte kein Kaiser. Und aber jedenfalls hat man gesagt, wir wollen das ja so. Wir haben auch immer gesagt, Österreich, Deutsch-Österreich ist ein Teil des deutschen Kulturraums. Dann muss der Dachverband, der das immer gefordert hat, auch vorangehen und auch eben die österreichischen Burschenschaften oder die deutschen Burschenschaften in Österreich auch als Mitglieder akzeptieren. So, gleichzeitig ist insbesondere im Roten Verband, aber nicht nur im Roten Verband, eine gewisse Fechtmüdigkeit aufgetreten. So nach dem Motto, warum müssen wir das überhaupt noch machen? Das ist doch nicht mehr zeitgemäß. Also der Drang, insbesondere aus dem Roten Verband, war, gab auch entsprechende Anträge, das Pflichtschlagen abzuschaffen. Und manchmal hat man eben dann auch veränderte Tatsachen geschaffen. Und nächster Punkt war dann, der dann allerdings mehr in den 70er Jahren nach dem historischen Kompromiss eine Rolle spielte, das war die Aufnahme von KDV-ern, also Kriegsdienstverweigerern, wo die Rechtsprechung, sage ich mal, oder die Verfassung der deutschen Burschenschaft immer so interpretiert wurde, die Burschenschaft ist für eine Wehrhaftigkeit und es ist klar, wer sagt, ich werde diesen Wehrdienst nicht leisten, der kann kein Burschenschafter sein. Aber dieses Thema hatten wir durchaus auch. Und deshalb in dieser Phase sind viele oder einige RV-Bünde immer mal draußen aus der DB, weil sie rausgeschmissen worden sind, Rechtsausschussverfahren hatten, zumindest das Stimmrecht nicht ausüben konnten und so weiter. Hat natürlich auch, insbesondere bei den Pflichtschlagenden, wir haben ja heute noch zwei pflichtschlagende Bünde bei uns, auch zu entsprechenden Differenzen im Roten Verband geführt. Und dann geht das eben so weit, dass ab 1988 Bubenreuther, Obotritten, Marburger Minen, zwei wegen des Aufgabe des Fechtens, einer wegen Aufnahme von Wehrdienstverweigern, aus der DB suspendiert worden sind und im Prinzip nicht wieder zurückkamen. Die Marburger Minen haben noch da erfolgreich gegen geklagt, aber als sie dann wieder drin waren, haben sie sofort den Austritt erklärt. Die Brunswiegen haben nochmal im Sinne der liberalen Burschenschaften durch eine Übernahme eines Vorsitzes in der DB nochmal den Versuch 92, 93 gemacht, zu sagen, mal gucken, ob wir noch eine sozusagen liberale Mehrheit kriegen, um den Verband in unsere Richtung zu lenken. Haben dann aber resigniert feststellen müssen, das funktioniert nicht. Und dann sind schon die Gespräche geführt worden, um einen alternativen Dachverband zu gründen, der dann 1996 mit der neuen DB gegründet worden ist. Mhm. Und da war der RV bei den wesentlichen Gründungsmitgliedern, also drei waren Gründungsmitglieder, sind da heute noch drin und mit zwei Burschenschaften sind wir später dann auch Mitglied geworden. Und insofern ist die neue DB, selbst die Rumpf-neue DB mit noch 8 Mitgliedsbünden und davon 3 aus dem RV, ein Kind des RVs. Wir haben eine ganze Menge da implementieren können, was wir bei der DB immer schlecht gefunden haben. So, wir haben sozusagen das abgestimmte Stimmrecht erfunden, was heute die ADB auch hat, dass eben nicht jeder Bund die gleiche Stimme hat, sondern es schon darauf ankommt, wie viel aktive oder wie viel alte Herren da sind, denn danach werden die Mitgliedsbeiträge bemessen. Ne?
Das habe ich noch mitbekommen, damals in der Gründungsphase 2014, 15 von der ADB heraus, dass es gerade eine der großen, wichtigen Entscheidungen war, die sofort getroffen worden sind, dass man dieses Prinzip halt übernommen hat, damit man halt nicht von kleinen Bünden halt überstimmt wird auch.
Genau.
Aber es ist interessant, mit den 1990er Jahren auch als historische Entwicklungsphase der deutschen Burschenschaft, beziehungsweise auch mit der Gründung der neuen deutschen Burschenschaft, ist ja jetzt auch gerade die Zeit, die Aufnahme der Fachhochschüler in die deutsche Burschenschaft. Das ist ja etwas, was ja auch meinen Bund historisch betrifft, weil ich bin ja Teil der, also die Gothia ist ja ehemalige deutsche Hochschulburschenschaft, ehemals deutsche Ingenieursburschenschaft, die 64, glaube ich, in Coburg gegründet worden ist. Und da waren dann auch so, dass unser alter da Verband bis auf uns in die DB reingegangen sind. Also, dass da ja auch wirklich eine Zu- und Abwanderungsbewegung innerhalb in diesem Verband halt war, mit großen historischen Streitigkeiten. Die Fachhochschule-Debatten, die waren ja, glaube ich, auch 90 Jahre oder fast 100 Jahre zu dem Zeitpunkt schon existent, wo man gesagt hat, die Ingenieure, das sind keine richtigen Studenten, wenn sie an den staatlichen Ingenieursschulen halt studieren. Die Wehrdienstverweigerer, was du ja gesagt hast, was ja auch aus dem Verständnis vieler Burschenschaften ja ist, das Vaterland ja auch eigentlich zu verteidigen, wenn es halt unter Gefahr halt steht, dass das Burschenschafter ja gerade sind, die in der ersten Reihe stehen sollten, nach gewissen Auffassungen, jetzt nicht meiner persönlichen, ist ein großer Wandel gewesen. Und ich meine, wenn man historisch ja betrachtet, ist ja wirklich das Ende der DB 72 sozusagen das Vorspiel gewesen mit den Österreichern und dem historischen Kompromiss, das Fakultativschlagen einzuführen. Dann die 90er Jahre als nächster Break, der da hereingeht mit der Abwanderung vor allem arministischer Verbindung bei euch, also durch euch, und dann halt ab 2011 bis 2014 mit der, also unter anderem mit Kai Ming-au, mit der Abstammungsdebatte, die da gar nicht existent war, weil wir in den Sendungen ja mit ihm ja auch gehört haben, dass diese Anträge im Vorfeld ja schon wieder also abgelehnt worden sind, zu einer weiteren Defragmentierung geführt hat. Und jetzt haben wir halt wirklich eine burschenschaftliche Landschaft, die halt wirklich sehr stark differenziert ist, ne? Wo man ja auch nicht von einer Einheit sprechen kann, wo man irgendwie sagt, das sind zwei als Burschenschaften, aber das ist irgendwie das Einzige, was uns irgendwie verbindet. Also weil einfach diese Ansichten so weit auseinandergehen.
Ihr sucht perfekt sitzende Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung? Dann schaut bei Kowe die Maßschneider vorbei. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München und besonders stark in NRW, bietet Kowe Maßarbeit auf höchstem Niveau. Dazu gibt es handgefertigte Schuhe, edle Gentleman-Accessoires und exklusive Nischendüfte. Alle Infos und Terminbuchungen findet ihr über die Links in den Shownotes. Kowe. Tradition trifft Eleganz. Und jetzt zurück zum Talk.
Das ist, es hat natürlich auch was damit zu tun, dass wir auch vielleicht nicht mehr so damit umgehen können, anderen Meinungen so zuzusehen. Man sitzt dann lieber unter uns. Das ist im Roten Verband bisweilen auch so ein Thema, so unter dem Motto, wir sitzen lieber unter uns, als dass wir mit anderen uns unterhalten. Und ich fand es immer interessant, sich mit anderen Meinungen auseinanderzusetzen. Aber da bin ich nicht immer auf Gegenliebe bei meinen Bundesbrüdern getroffen. Diese Trennung ist so, aber ich glaube auch, dass ich bei uns zum Beispiel oder auch bei den anderen Roten Verbandbündern feststelle, es war auch eine gewisse Dachverbandsmüdigkeit da. Mhm. Alle Manne hat auch immer gesagt, und das galt für die anderen Roten Verbandmitglieder genauso, erst kommt mein Bund, dann kommt der Rote Verband und dann kommt lange, lange nichts und dann irgendwann mal der Dachverband. Der Dachverband war auch in den DB-Zeiten, als wir noch nicht ganz so gefremdelt haben, immer mal, ja gut, da muss man hinfahren, das ist eine Pflichtveranstaltung, wenn wir nicht hinfahren, müssen wir eine Beireitung zahlen, kostet also richtig Geld. Aber so richtig Spaß gemacht hat das den wenigsten. Nicht? Also da, ich war einer der wenigen, die gesagt haben, mir macht das Spaß, diese Debattenkultur damit zu prägen. Ich bin 86 auf dem ersten Burschentag in Celle gewesen, da habe ich mir das mal angehört. Dann kriegt man ein Gefühl für Geschäftsordnung, Geschäftsordnungsdebatten und für die Akteure, die da auftreten. Und am 87 habe ich am Mikro gestanden. Ne? Also ich hatte Spaß an sowas und habe auch in der DB mal ein Jahr im Hauptausschuss gesessen. Wobei da die interessante Erfahrung war, der Hauptausschuss ist das höchste Gremium zwischen zwei Burschentagen. Also wenn das Plenum nicht tagen kann, müssen trotzdem Entscheidungen gefasst werden. Das hat der Hauptausschuss gemacht. Wir haben fast alles einstimmig abgestimmt. Also da waren überhaupt gar keine großen Gegensätze festzustellen an den Fachfragen. Das war auf den Burschentagen deutlich krawalliger, sage ich mal, als in Hauptausschusssitzungen.
Ich meine, das ist ja gerade das Problem, wenn du das so breit gefasst hast, das Spektrum von Bünden, die in einem Verband sich organisieren müssen, da hast du immer irgendwelche Kompromisse, mit denen man nie vollends zufrieden ist, weil jeder immer irgendwie einlenken muss und nicht seinen Maximalanspruch halt nicht durchdrücken können. Dann hast du ja wieder diese Reibereien. Aber naja, ich meine, so ist das ja. Ich meine, wir haben ja jetzt die Konsequenz, wir leben ja auch in historischen Zeiten aus burschenschaftlicher Perspektive, wo wir diese Defragmentierung halt haben. Und die Frage ist, des Kuvades, wie geht es halt weiter bei uns? Gibt es wieder ein Zusammenwachsen? Ist es eher so, dass wir der Cleavage, wie man das in der Politikwissenschaft ja sagt, eher, sagen wir mal, rechtsreaktionär hin zu liberal-konservativ, dass sich das wie zwei Pole organisieren wird auf Dauer, so eine Agglomeration halt dort stattfindet. Das werden wir ja dann, glaube ich, auch in den nächsten Jahrzehnten auch wieder sehen, wie es halt weitergeht. Weil ich glaube, überflüssig sind wir nicht. Das sind wir auf keinen Fall. Wir haben unsere Werte, unsere Prinzipien, Geschichte. Wir bieten Heimat und Orientierung für junge Studenten und halt den Lebensbund darüber hinaus.
Ja, also meine Prognose wäre eher die, dass das verbandsfreie Lager eher wächst, weil die Akzeptanz von Dachverbänden und den damit einhergehenden Verpflichtungen bei den Aktiven nicht so groß ist. Also die alten Herren können das bisweilen tragen, aber selbst wenn man dann guckt in den eigenen Altherrenschaften, wer hat sich denn auf Kartell- oder Dachverbandsebene mal ein bisschen mehr getummelt, dann sind das nicht viele Bundesbrüder. Die wissen auch in der Regel noch nicht mal gut Bescheid, was da aktuell tatsächlich läuft. Es sei denn, sie lesen ihre Bundeszeitung mit den entsprechenden Berichten ein bisschen aufmerksamer. Und insofern glaube ich, dass der Dachverband als solches nicht so eine Renaissance erleben wird, dass wir plötzlich sagen, okay, die Verbandsfreien müssen jetzt, die drängen jetzt zu einem Dachverband und gucken, was auf dem Markt ist und sagen, okay, ADB ist jetzt eher unser Ding als DB, aber wir haben uns das damals auch angeguckt, wir hatten also auch an sich vor, wir haben also beim DB-Austritt haben wir ganz klar gesagt, der Beschluss hieß, wir wollen in einen neuen Dachverband, wir haben die ADB nicht mit, die neue DB nicht mitgegründet, weil uns die inhaltliche Festlegung noch nicht ausreichend war. Man hat dann nur eine relativ einfache Vereinssatzung gemacht und hat gesagt, das ist dann einfacher mit dem Amtsgericht. Und als die Festlegung dann da war, haben wir gesagt, okay, das ist dann unser Dachverband. Aber bei unserer Aktivitas war das schon ein sehr dickes Brett, was wir alten Herren bohren mussten und gesagt haben, wir haben immer gesagt, wir wollen in einen neuen Dachverband und jetzt könnt ihr euch nicht verweigern. Aber bei uns braucht man 4/5 Mehrheit in Aktivitas und Altherrenschaft. Mhm. Und das hat bei der Aktivitas ein bisschen länger gedauert, deshalb sind wir erst 98 in den Verband reingegangen. Als wir 2018 aus der neuen DB ausgetreten sind, nicht weil wir überhaupt nicht mehr mit dem einverstanden waren, sondern weil wir gesagt haben, das hat sich totgelaufen. Mit 10 Bünden ist da kein Start mehr zu machen. Wir hätten die ganze Sache lieber liquidiert damals. War aber nie das Thema, jetzt gucken wir, dass wir in die ADB kommen oder sowas, weil da auch wieder Sachen sind, wo man sagen kann, naja, da hat man die Verfassung der DB hingenommen und hat ein paar Änderungen gemacht, zum Beispiel abgestuftes Stimmrecht. Aber ansonsten ist das von der Verfassung her wie die DB und nichts besonders anderes. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich immer die Mitglieder angucken. Da sind eine ganze Menge Mitglieder drin, wo ich sage, ja, das ist durchaus meine Richtung. Aber da sind natürlich auch welche drin, wo ich zu DB-Zeiten auch nicht gesagt habe, das ist meine Linie. Ne? Mhm. Aber Quintessenz, die Aktiven haben überhaupt keinen Drang, in einem Dachverband zu sein. Bei den alten Herren ist es auch nicht sehr ausgeprägt. Und deshalb wäre meine Prognose, die Verbandsfreien werden weiterhin ganz stark in der Mehrheit sein und eher wird aus den Dachverbänden noch mehr abbröckeln in die Verbandsfreiheit.
Ich denke halt auch, dass die Kreise oder beziehungsweise neue Kartellbildungen halt vielleicht eine Lösung sind, dass man da halt mit Bünden, die ähnlich sind, sich dann dahin orientiert. Also wie das zum Beispiel jetzt mit dem Hambacher Konvent zum Beispiel der Fall ist, was ich da beobachte. Arminia Stuttgart ist da zum Beispiel drin. Ich glaube, die Renault Markomania Darmstadt macht da auch mit. Also dass das halt eher so kleine Interessensgruppen sind. Sieht man ja auch in der Politik. Die großen Volksparteien gibt es ja auch nicht mehr. Es sind, wir haben eine Partikularisierung des Parteiensystems halt. Und das ist halt auch einfach der Bedarf ist, glaube ich, nicht mehr da nach solchen sogenannten Umbrella Corporations, die halt ganz umfassend eins fangen.
Genau. Also ja, ich denke auch, das ist das. Also ich bin mal gespannt, wie so ein Hambacher Kartell oder Kreis sich da definiert, was ihre Interessen ist, also wo sie zusammenwirken wollen. Also ob man Erfahrungsaustausch hat oder ob man Bünde in anderen Hochschulstädten haben will, wo man eben ein engeres Verhältnis hat, also die eigenen Aktiven auch wissen, wo sie hingehen können, wenn sie entsprechend was suchen. Muss man gucken, es gibt beim Roten Verband auch immer wieder mal Bestrebungen, ja, die mit der einen oder anderen Burschenschaft, das können wir uns vorstellen als Erweiterung, aber das ist dann eben immer schwierig, wenn 7 Bünde dann damit einverstanden sein müssen. Das reicht dann nicht, wenn einer sagt, oh, die finde ich aber klasse, die passen hier gut rein, und die anderen sagen, naja, wollen wir mal gucken. Ne?
Ja, definitiv. Gut, dann lass uns jetzt mal zum Ende kommen. Noch eine allerletzte Frage, sind die arministischen Prinzipien heute noch zeitgemäß oder eher ein romantisches Erbe?
Nee, also ganz, ganz klare Antwort, zeitgemäß, aber sie müssen natürlich immer zeitgemäß interpretiert werden. Genauso wie das mit dem Sittlichkeitsprinzip, ich halte das Sittlichkeitsprinzip auch für zeitlos, aber das Keuschheitsprinzip war eben nicht mehr zeitgemäß. Und genauso gilt das für die anderen Sachen auch. Romantisch hatte es aus meiner Sicht nie etwas zu tun. Also Heidelberger Idylle ist nichts, was arministisch ist. Ob das germanistisch ist, weiß ich nicht. Oder ob das weiß oder rot ist. Also rot ist es sicher nicht. Ne? Nee.
Sehr schön. Ja, lieber Michael, schön, dass du wieder da warst. Wir werden ja bald wahrscheinlich noch eine Aufnahme machen zu dem Archiv der Burschenschaft Alemannia Bonn. Schön, dass du hier warst. Ihr da draußen geht mal wieder bummeln auf anderen Häusern, das ist auch schön. Bis dahin, macht's gut. Ciao.